Gottes Hand im Dschungel des Zweiten Weltkrieges. Autobiografie von Darlene Dibler-Rose. Gelesen von Ulrike Dollmeier-Bohlig. Erschienen bei CLV. Vorwort. Erst zwei Wochen nach Kriegsende kam der Friede auch in das japanische Internierungslager von Kampili. Am 19. September 1945, 17 Tage nach der Unterzeichnung der Waffenstillstandsvereinbarungen an Bord des Schlachtschiffes USS Missouri in der Bucht von Tokio, kletterte ich vorsichtig in das schaukelnde Ruderboot, das mich von Celebes, der Insel, wo ich gefangen gehalten worden war, zu einem Wasserflugzeug im Hafen bringen sollte. Ich hatte Mühe, meinen ausgezehrten Körper im Gleichgewicht zu halten. Damals wog ich nicht mehr als 40 Kilogramm. Fast 8 Jahre zuvor, an unserem ersten Hochzeitstag, war ich mit meinem Mann zu den Inseln gekommen, um eine Missionsarbeit im Innern Neuguineas aufzubauen. Nun, da ich von der Küste fortgerudert wurde, konnte ich an nichts anderes denken als an 2 einsame Holzkreuze, die halb versteckt auf einem fernen Hügel standen. Das eine stand auf dem Grab von Reverend C. Russell Dibler, meinem Mann, das andere auf dem von Dr. Robert Alexander Jeffrey, meinem geistlichen Mentor, der mehr als 40 Jahre seines Lebens der Missionsarbeit in China, Indochina und Indonesien gewidmet hatte. Und nun trat ich allein die Rückreise in mein Heimatland an. Wie trostlos erschien mir die Küste, trotz der saftig grünen Blätter und des glitzernden Blaus des Wassers. Ich wandte das Gesicht ab. Ich spürte, wie Bitterkeit in mir hochstieg. Mit erst 28 Jahren war ich schon seit mehr als 2 Jahren Witwe. Und nun kehrte ich mittellos in die Vereinigten Staaten zurück. Meine Erinnerungen an die Zeit, die ich mit meinem Mann zusammen erlebt hatte, wurden überschattet von meinen Erlebnissen während der Zeit der Internierung. Ich trug geliehene, schlecht sitzende Kleidung. Ein riesiges Geschwür fraß ich in das Fleisch eines meiner Beine, und meine sonst so zarte und helle Haut war vernarbt und sonnenverbrannt von den vielen Stunden, die ich in der mörderischen tropischen Hitze hatte arbeiten müssen. Die Krankheiten, die ich während meiner Gefangenschaft durchgemacht hatte, Beriberi, Malaria und Ruhr, hatten an meinem Körper gezehrt und ihn sehr geschwächt. Viele Monate lang war ich zusammen mit anderen Missionarinnen sowie 1600 Frauen und Kindern interniert gewesen und hatte Zwangsarbeit leisten müssen. Wir zählten die Stunden der Trennung und Entbehrung und gedachten der Todestage von geliebten Menschen, die nacheinander an Krankheit, Hunger und durch die fürchterlichen Bombenangriffe gestorben waren. Für die vielen hundert Gefangenen, die in Kampili zusammengepfercht waren, existierte keine andere Welt mehr außerhalb der Stacheldrahtzäune. Wir waren vollkommen isoliert, und von den verheerenden Ereignissen, die über den Rest der Welt hinweggingen, erfuhren wir nur aus dem Mund unserer japanischen Wärter. Nicht ein Brief von zu Hause erreichte uns, kein einziges Paket des Roten Kreuzes und kein mutmachendes Flugblatt wurde von den Alliierten abgeworfen oder ins Lager geschmuggelt, aus dem wir erfahren hätten, dass jemand für unsere Freilassung kämpfte. Nun, da ich vor einem neuen Leben stand, empfand ich eine Furcht, wie ich sie nie gekannt hatte. Würde ich ein Leben außerhalb der eingegrenzten und doch so vertrauten Herrschaft des Leidens überhaupt meistern können? Würde ich jemals die immer wiederkehrenden schrecklichen Albträume verlieren, in denen ich versuchte, in brennenden Gebäuden festsitzende Menschen zu retten? Würde ich jemals wieder meine Augen schließen können, ohne den jungen Armenier vor mir auf dem Bambusbett liegen zu sehen, dessen Bein von einer Bombe so grausam abgerissen worden war und dessen Blut auf den Boden im Büro des Kommandanten tropfte? Würde ich jemals das stumme Flehen in den Augen jener einst so hübschen blonden Frau vergessen können, die bei einer Bombenexplosion ums Leben gekommen war? Wann würde allein die Erwähnung der Kempetei mich nicht mehr vor Furcht erstarren lassen? Oder wann würde ich beim Dröhnen eines Flugzeugs nicht mehr den Drang verspüren, mich vor den Bomben, die es ganz sicher mit sich führte, verstecken zu müssen? Würde jemals der Zeitpunkt wiederkommen, wo ich das freudige Wiedersehen anderer mit ansehen konnte, ohne voll Bitterkeit an den Tod meines Mannes denken zu müssen? Auf einmal wurde ich fortgerissen von einer Welle der Bitterkeit. Lieber Herr, ich will niemals mehr zu diesen Inseln zurückkehren. Hier ist mir alles genommen worden, was mir lieb und wert war. Das Ruderboot erreichte das Flugzeug, das zuerst auf Borneo, dann auf Palawan und schließlich in Manila landen sollte. Gibt es überhaupt Heilung für eine solche Wunde? Ich konnte nur zu Gott schreien und hoffen. Er würde mich heilen müssen, wenn ich weiterleben sollte. Als ich nach der Strickleiter des Flugzeugs fasste, hörte ich Rufe vom Strand her. Selamat Jalan! Eine friedliche Reise, ertönten die Stimmen der Indonesier. Menschen, die den Herrn auf unserer Missionsstation kennengelernt und mit uns das unbeschreibliche Leiden des Gefangenenlagers geteilt hatten, standen in einer Gruppe zusammen und winkten. Wir waren so unvermittelt von unserer Abreise unterrichtet worden, dass ich mich nicht einmal von ihnen hatte verabschieden können. Sie stimmten einen Segensgruß an. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Ihr Lied entfesselte die Fluten der Bitterkeit, und als mir die Tränen aus den Augen strömten, begann der Schmerz zu schwinden. Die Heilung hatte bereits eingesetzt. Ich wusste, dass ich eines Tages, nur Gott wusste wann, wieder zu diesem Volk und dieser Insel zurückkommen würde, die mir zur Heimat geworden war. Während das Flugzeug mich von der durch Bomben zerstörten Insel, den überfluteten Reisfeldern und dem Gebirge, wo ich so lange gefangen gehalten worden war, fortbrachte, übergab ich die 8 langen Jahre meines Lebens in die treuen und weisen Hände meines gnädigen Gottes, der allein mir helfen konnte, die Geheimnisse tiefen Schmerzes und großen Leidens zu verstehen.